21.08.2011, 23.48 Uhr. Mit Joachim und Marek am See, dann im Bootshaus. Langes Gespräch über Tagebücher und Liebeskummer. Draußen läuft Musik, 70s, ein Hall auf der Chorstimme. Der Hall liegt plötzlich auch auf meiner Stimme. Ich will die anderen fragen, ob sie das auch hören, kann aber vor Angst nicht sprechen. Maximal eine Silbe, dann Hall, dann Abbruch. Ich halte meine Hände nach vorn. Ich nehme ein Tavor. Marek führt mich fort von den fatalen Melodien. Im Park höre ich die Stimmen der Leute, die nah und fern rund um den See sitzen, aber ich kann niemanden sehen. Sind überhaupt Leute da? Pantomimisch deute ich an, dass ich ein Notizheft und einen Stift brauche. Auf den eilig herbeigeholten Block schreibe ich: Ich habe einen epileptischen Anfall, habe ich den einen durchgestrichen bekommen. Du musst dich nichts damit angekommen. Letzten Mal war es 20 bis 30 Minuten. Ich kann nicht sprechen an. Grammatik zerschossen, Schriftbild normal. Marek hält meine Hand. Ich deute an, dass das Schlottern meiner Beine kein Teil der Epilepsie, lediglich Folge der Angst ist. Nach einer knappen Viertelstunde ist es vorbei. Für mein Zeitgefühl 3 Minuten. Teilamnesie. Ich schlage vor, das nächste Mal kleine Oliver-Sex-Experimente durchzuführen. Marek begleitet mich nach Hause. Ist der Roman jetzt eigentlich fertig? Wird er noch fertig? Geht es schrittweise in die Grube? Bin ich eigentlich noch mit C zusammen? Ich weiß es alles nicht, und nichts davon interessiert mich. Alle seelische Energie ist verbraucht. Die auf dem Blog notierten Sätze entsprechen ziemlich genau der Struktur meiner Gedanken währenddessen. Später in der Nacht erwache ich, weil der Fernseher läuft, Filme über die Maueröffnung. Das interessiert mich wieder. Großartige Zeit. In den 80ern hatte ich keinen Fernseher. Ich musste mich bei Eva einladen, um zum ersten Mal die Bilder zu sehen. Aber wie alle Linken, die ich damals kannte, also alle, stand sie der Sache ganz gleichgültig gegenüber. 22.08.2011, 17.48 Uhr. Spanische Jugendliche am Plötzensee werfen sich einem Ball zu, immer die gleichen Rufe und Antworten. Plötzlich höre ich sie, bevor sie rufen. Plötzlich sind sie in meinem Kopf, plötzlich kann ich Spanisch. Ich wage nicht zu testen, ob ich noch reden kann. An der Weser, unter Weser. Ich komme nicht mal bis Weser. Ich sehe auf die Uhr. Ich drehe mich vom Rücken auf den Bauch. Nach ein paar Minuten ist der Spuk vorbei. Dann baden, scheiß auf den Anfall. Mein Leben. 23.08.2011, 9.38 Uhr. Von Elina geträumt, die in einem Garten voller absurder Insekten wohnt. Dazwischen kleine Plastilinfiguren, die Insekten täuschend ähnlich sehen. Mein eingebildeter Begleiter zieht eine Waffe und zielt auf die falschen Insekten. Ich halte ihn ab mit dem Verweis auf den wahren Mörder, der hinter der Tür warte. Eine Mörderin, eine mir unbekannte Frau. Die Frau greift mit der Faust unter ihr Kinn und zieht sich eine Maske vom Gesicht wie Fantomas, darunter nochmal dasselbe Gesicht. In meinen Träumen fehlt die Passig-Schere noch. 11.08 Uhr. Anruf bei Dr. 4. Dosis auf 1,5 Gramm erhöht. MRT auf Mitte September vorgezogen. Kann sein, dass es jetzt losgeht. Kann auch sein, dass es ein Ödem ist. Aber irgendwas ist wohl. 19. 23.08.2011, 12.23 Uhr. Bücher, in die ich mir Notizen gemacht habe, in der Badewanne eingeweicht und zerrissen. Nietzsche, Schopenhauer, Adorno. 31 Jahre Briefe, 28 Jahre Tagebücher. An 2 Stellen reingeguckt, ein Unbekannter. Erster Eintrag: 20. Mai 1983, Freitag. Letzter Schultag vor Pfingsten. Wunderschönes Wetter. Meine einzige Produktivität in der Schule war in Englisch. Siehe oben. Verweis auf Landschaftsgekritzel. Testament gemacht. 13.38 Uhr. Anruf C. Ich lass dich nicht allein. 14.51 Uhr. In der Mensa kann ich der Kassiererin nicht in die Augen blicken. Später das Licht durch eine Tür gesehen, von vorbeifahrenden Autos zerhackt. Wieder höre ich Stimmen in meiner Straße. Wieder brauche ich lange, um festzustellen, dass ich allein auf der Straße bin. Der nächste Passant 100 Meter weit weg. Diesmal alles auf Englisch. Keine richtigen Sätze, kann mir nichts merken, verstehe die Struktur nicht. Hall ferner Lieder. Setze mich mit dem Rücken gegen ein Haus und warte, bis es vorbei ist. Die Welt löst sich auf. 18.37 Uhr. Dr. Vier schickt mich telefonisch in die Charité. Kleider, Rechner, Zahnbürste gepackt, fröhlich auf den Weg gemacht. Die Straße, die Ampel, ein asiatisches Mädchen, schöner als alles, was ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. In der Notaufnahme geweint. C erscheint. Eine Breitseite Benzos und weiter mit Keppra. Interessanter Neurologe. Wenn ich ein Glioblastom hätte, würde ich nach Hause gehen. Wird gemacht, auf Wiedersehen. Die hölzerne Sitzbank, wo ich ein Pinguin war. 24.08.2011, 12.40 Uhr. Inhalt der Badewanne nach unten geschafft. 5 Milligramm Frisium abends und morgens. Bisher keine weitere Wirkung als angstfreies Herumrasen mit dem Fahrrad auf der Torstraße. Nochmal zur Notaufnahme, Unterlagen vergessen. Versuch, einen früheren Termin beim MRT zu kriegen, gescheitert. Versuch, irgendwo einen Termin beim Neurologen zu kriegen, gescheitert. Frisium reicht noch bis heute Abend. Also zum Hausarzt, dort seelisch auseinandergebrochen. Weder ihm noch sonst wem in die Augen sehen können. Besonders die Sprechstundenhilfe mit ihrer Freundlichkeit, die kenne ich schon, Musterbeispiel praktischer Herzlichkeit, diskrete Empathie, kein überflüssiger Ton, da brechen bei mir jetzt alle Dämme. Danke, danke schön, tut mir leid, danke, danke. An der Tür ruft sie mich noch einmal zurück, weil ich den Zettel mit den Terminen vergessen habe. Rückwärts muss ich auf sie zugehen, beide Hände nach hinten gestreckt, wie ein Exorzist, greife blind nach dem Papier. 14.59 Uhr. Unter Frisium-Schutz, Gefühl neuer Sicherheit. Furchtlos passiert der Held die blinkenden Autos und auch die Sonne jetzt, kein Problem. 25.08.2011, 8.30 Uhr. Dr. 5 schaut das letzte MRT an und winkt ab. Strahlenschaden links, ganz homogen, passt doch genau. MRT Mitte September reicht völlig. Frisium 505 Keppra 1000. Zweimal hakt er nach, woran ich erkannt hätte, dass die Stimmen in mir waren und nicht außerhalb. Die Entfernung der Leute zu mir und dass sie nicht die Münder bewegten. Und haben sie Mitteilungen gemacht? Wikipedia: Bei 95% der Rechtshänder befindet sich die dominante Hirnhälfte links, bei 2% rechts. Bei 3% ist das Sprachzentrum auf beide Hirnhälften aufgeteilt. 26.08.2011, 15.39 Uhr. Dorotheenstädtischer Friedhof. Mein letzter Besuch schätzungsweise bei meinem Einzug vor 15 Jahren. Christlicher Unsinn, vaterländischer Unsinn. 30 Grad im Schatten. Schweiß läuft in die Schuhe, wenn man Heiner Müller auch im dritten Anlauf nicht findet. Brecht immer nett anzusehen, aber die Moderne nicht meins. Alles, was typografisch über Paul Dessau hinausgeht, lächerlich. Weitermachen, rät Marcuse, was im ersten Moment ja okay klingt. Aber dann doch auch eher wieder nicht, als ob da einer das Konzept nicht verstanden hat. Und was wünscht man sich selbst so? Hier ruht für immer? Für immer tot? Haut ab und besauft euch im Prasnik, ich zahl? Was ich vermutlich gut fände, starb in Erfüllung seiner Pflicht. 15.43 Uhr. Das ist das Grab von Tevfik Esenc. Er war der letzte Mensch, der die Sprache sprechen konnte, die sie Ubichisch nannten. Wikipedia. 18.30 Uhr. Beim Fußball 3 Tore gemacht und endlich das Frisium identifiziert. Mit äußerster Gelassenheit trabe ich über den Platz, effektiver, weil wieder mutiger in der Abwehr, und mache unaufhörlich mir selbst komisch erscheinende Bewegungen mit den Armen, die wohl irgendwas zwischen Befriedigung über den Spielstand, Freude an Jörns Grätschen, latenter Homosexualität und Vorfreude auf die Z-Bar ausdrücken sollen. Liebste Erinnerung an einen Sommer vor vielen Jahren. Gekickt wie immer, dann in der Bergstraße getrunken wie immer. Lebhafte Diskussion über das Spiel wie immer und schließlich nachts um eins wieder raus auf den Platz, um mit dem in der Nacht schwach weiß phosphorisierenden Ball noch eine Stunde lang die Frage zu beantworten, wer nun die bessere Mannschaft gewesen war. Dann im Humboldthain ins Schwimmbad eingestiegen. Außer uns nur noch eine türkische Kleinfamilie mit 10-jährigem Kind. Fröhliches Geschrei schon von Weitem. Die nicht bewässerte Wasserrutsche, ein vergessenes T-Shirt, Patrick, der übers Kassenhäuschen geschoben werden muss. Schwieriger Rückweg über den spitzen Zaun. Dann in die nächste Kneipe und weitergetrunken bis zum Morgengrauen. Patrick, Stefan, Philipp, Peer und ich. Als Ludger und der mit den roten Haaren noch dabei waren, hatten wir einmal eine Mannschaft, in der die Hälfte Proust komplett gelesen hatte. Und wir hatten uns alle übers Kicken kennengelernt, nicht über irgendwas mit Geist. 27.08.2011, 17.36 Uhr. Wo kommt das blaue Auge denn her? 29.08.2011, 2.01 Uhr. Nächtlicher Klingelton. Bitte beachten Sie, dass die Gültigkeit von folgendem abgelaufen ist. Bonus SMS on net. Danach schlaflos bis zum Morgen. Ortel Mobile Drecksprovider. 12.13 Uhr. Traum. Die Leute, die jetzt im Haus meiner Großmutter wohnen, sind überrascht, mich zu sehen. Ich bin nur kurz da, sage ich. Aus allen Spiegeln blickt meine Mutter mir entgegen, aber im Raum kann ich sie nirgends entdecken. Ich trete mit einem Bein nach hinten. Warum trittst du mich? Weil ich nicht wusste, ob du da bist. 2.09.2011, 12.04 Uhr. Um den Traum jedes Autors, keine Klappe, kein Foto, typografisches Cover, zu erfüllen, reicht meine Auflagenzahl offenbar noch nicht. Dievenhaftes Füßchen aufstampfen beschert mir immerhin ein TUI-Urlaubsprospekt-Motiv, Bild einer Sanddüne, womit ich ganz zufrieden bin. Und es geht doch nichts über einen Lektor, der die Nöte seines Autors versteht. Wenn du willst, schreibe ich dir noch einen fast-paced, unputdownable, high-octane international male-action spy-thriller with flat characters and exploding helicopters and a chick with a gun-Klappentext. Ein grausames Massaker, ein Mann ohne Gedächtnis, eine Erfindung, die die Welt bedroht. Der Verlag geht davon aus, einen Teil der Chick-Leser mitnehmen zu können, kann man vergessen. Über weite Strecken parallel geschrieben, ist der im Wüstenroman Kapitel für Kapitel wiederholte und gegen Ende völlig aus dem Ruder laufende deprimierende Nihilismus ja eine direkte Reaktion auf die Freundlichkeit der Welt in Chick, beziehungsweise umgekehrt. Denn eigentlich war Sand zuerst. 3.09.2011, 18.30 Uhr. Auf dem Markt vorm Bode-Museum verkauft Peer Schatullen aus Thuja-Holz. An allen gerochen. Madeleine nix dagegen. Erinnerung. Wie wir durch Slum und Handwerkerviertel von Essaouira laufen auf der Suche nach der großen Säge. Keiner weiß, was Säge auf Französisch heißt. Und Peers Unterarm absägende Bewegung beschert uns immer hilfsbereitere, immer kenntnislosere Führer, die uns zu immer dunkleren Schuppen geleiten. Holzstaub vernebelte Baracken, Stalaktiten, sick, aus Thuja-Spänen und inmitten all dessen Peer, der ohne Mühe den ganzen Tag und bis tief in die Nacht hinein seine Geschäfte abwickelt. Hello, can I help you? My name is Abdul Fattah. Wie Jochen am Ankunftstag das Zimmer nicht verlässt, weil er seine Tagebücher abtippen muss, wie er stöhnt, als ich ihm meine Eindrücke schildere, die er nun auch alle notieren muss. Wie ich erst nach einer Woche mitkriege, dass wir in dem Hotel sind, in dem Hendrix wohnte, bevor er Castles Made of Sand schrieb. Die Castles am Horizont noch sichtbar. wie Jochen uns joggend am Strand entgegenkommt, wie er nach 3 Tagen jedes Schild entziffern kann und anfängt, mit den Leuten Arabisch zu reden, während ich gerade die ersten 5 Buchstaben gelernt habe. Wie wir auf der Fahrt in die Wüste in irgendwelchen 10 Hüttendörfern Champions League gucken. Wie wir gegen Peers Handwerker Fußball spielen am Strand. Wie ich dabei erstmalig an einem unsichtbaren Gegenspieler hängen bleibe und fluchend von einem Foul ausgehe. 3 Monate vor der Diagnose. Wie ich auf einer 20 Meter hohen Düne herausfinde, wie man ohne Fußspuren zu hinterlassen davonrennen kann. Auf der Leeseite bis zu den Knien versinkend, nachrutschender Sand löscht die Spur sofort. Wie wir in Mamit, 100 Kilometer hinter Sagora, am Ende der Piste den Kindern einen die Rahmversprechen für jeden deutschen Fußballer oder Verein, den sie aufzählen können. Der Beste bringt es neben Bremen, Ballack und Kahn auf immerhin so exotische Dinge wie Hoffenheim, Duisburg und Nürnberg. Redlich verdiente 15 Dirham. Die Fahrt durchs Draa-Tal bei Sonnenuntergang. Der Junge, der uns auf der Brücke aus Blättern geflochtene Kamele verkauft. Wie Peer Jochen 5 Euro bietet, wenn er einen Tag nicht ich sagt. Sagte Susanne, sagte Viola, sagte Pussy. Der Tag im Riad, der Ginster auf der Rollbahn. 4.9.2011, 16 Uhr. Am Plötzensee liest ein Mann ein Buch mit einem mir wohlbekannt vorkommenden hässlichen Umschlag. Gerade hat er herrlich diese Übersicht aufgeschlagen. Mein erster Leser. Los, sag was zu deinem ersten Leser. Die schwächste Geschichte von allen wird ich überblättern. 5.9.2011, 11 Uhr. Lektorat mit Markus im Verlag. Anstrengend, befriedigend, deprimierend. Die Selbstzweifel. Was für eine stilistische Scheiße ich zu schreiben imstande bin. 6.9.2011, 13.16 Uhr. Und immer wieder vergesse ich die Sache mit dem Tod. Man sollte meinen, man vergesse das nicht, aber ich vergesse es. Und wenn es mir wieder einfällt, muss ich jedes Mal lachen. Ein Witz, den ich mir alle 10 Minuten neu erzählen kann und dessen Pointe immer wieder überraschend ist. Denn es geht mir ja gut. 17.13 Uhr. Leichtes Flackern hinterm Rechner. Bei geschlossenen Augen ein Pulsieren auf den Innenseiten der Lider. Denke, weiterarbeiten zu können, baue 1, 2 weitere Änderungen ein und als ich sie mir vorzulesen versuche, kommt nicht mal Gestammel. Setze mich mit Stift und Papier auf den Boden, schaue auf die Uhr und versuche den Anfall, der um 17.13 Uhr beginnt, zu protokollieren. Ein Satz, der aus meinem Roman zu stammen scheint, geht mir als Hall und Widerhall durch den Kopf. Kann den Satz nicht verstehen, kann ihn mir nicht merken, versuch ihn Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe zu notieren. Davor ein wenig zu wenig wenig. Zu wenig zu. Um 17.22 Uhr Anruf bei C. Nebenher gesagt, es fällt leichter. Bitte um Korrektur meiner Fehler, meiner Syntax, da mir nicht klar ist, ob meine Äußerungen überhaupt Nachvollziehbares enthalten. Weser, Unterweser. Wieder hängt es an der 2. Zeile, besonders problematisch das Subjekt. Was macht es da? Es wird sein. An der Unterweser wird es sein. Was ist so verdammt schwierig daran? Zahlen gehen, rechnen geht. 9 Minuten seit Anfang. Telefonnummer im Kopf aufsagen, Tasten tippen geht. Am schwierigsten das Gedicht. Hast du schon was zum Mittag gegessen? Dann iss was, du Idiot. Dr. 5 angerufen, Frisium zurück auf 5 Milligramm. 18.25 Uhr. Ravioli gekocht, Unterweser aufgesagt, konzentriert auf die Mechanik des Sprechens. 21 Uhr. Eine Stadt voller Geräusche und blinkender Lichter. Hingucken, Kopf wegdrehen, wieder hingucken. Mit dem Rad zu C. Was Großstadt eigentlich bedeutet, ist einem als Nicht-Epileptiker vermutlich nicht klar. 7.9.2011. 15.57 Uhr. Nächster Anfall, immer zur gleichen Zeit. Deutliche Vorboten, ich schaffe es, das Telefonat mit meiner Mutter rasch und höflich zu beenden, bevor das 16-Tonnen-Gewicht auf mein Sprachzentrum fällt. 17.10 Uhr. Versuch weiterzuarbeiten. Wortfindungsstörungen. C rät zur Ruhe. 8.9.2011, 21 Uhr. 24 Stunden Rechner nicht aufgeklappt. Zwischendurch Mensa, dann wieder Bett. Kein Anfall. Hätte man sich auch denken können. Hätte man mir aber auch sagen können. Größer als die Angst vor dem Anfall, aber immer noch die Angst, nicht fertig zu werden. 9.9.2011, 10.26 Uhr. Firma Zischke repariert den Wasserhahn. Gewohnt, mir Satz für Satz laut vorzulesen, arbeite ich jetzt stumm, aus Furcht vor dem möglichen Hall auf der Stimme. Was schwierig ist. Klang beim Schreiben immer wichtiger als Inhalt. Erst Klang und Form, dann Inhalt. Alles Klärchen? Der Mann mit dem Seeadler auf dem Bizeps hat den Wasserdruck auf der Dusche etwa verdoppelt. Viel kommt immer noch nicht. 10.9.2011, 20.06 Uhr. Zum ersten Mal, glaube ich, fühle ich mich nicht nur wie ein Zombie, sondern sehe auch so aus. Auflösung der Außenwelt als Nachwirkung der dauernden Anfälle und der Angst vor ihnen. Weiß natürlich, dass die Außenwelt sich nicht auflöst, dass es die Auflösungserscheinungen im Innern sind, die die Außenwelt auflösen, aber das Gefühl sagt, es ist das Außen, das dahin schwindet. Und gegen das Gefühl kommt die Ratio nicht an. Ich laufe durch durchsichtige Straßen, zwischen kulissenhaften Häusern und Menschenmaschinen hindurch, die von einer Sekunde auf die andere verschwunden sein können, längst verschwunden sind. Höre ich irgendwo Stimmen, drehe ich mich um und bin erst beruhigt, wenn sich jemand ein Handy ans Ohr hält und die Lippen bewegt. 11.09.2011, 7.39 Uhr. Traum. Neues MRT, neuer Arzt. Er drückt mir Formulare und zwei mit P-Barbital überschriebene Broschüren in die Hand. Schöne Bilder mit viel Text, kann ich jetzt nicht alles lesen. Frage, ob es um die Schweizer Lösung geht. Pentobarbital. Ja. Bin verwundert, denn ich hatte dem Arzt gegenüber keine Absichten geäußert. Erinnere mich außerdem an X-Recherche. Schmecke bitter, nicht jeder vertrage es, manche spucken es aus und seien hinterher noch schlimmere Wracks als zuvor. Der Arzt stellt einen blauen Plastikbecher mit der tödlichen Lösung zwischen uns auf den Tisch. Nach einer Weile trinkt er ihn selbst. Ich tue, was ich umgekehrt an seiner Stelle von mir auch erwarten würde. Nichts. Der Mann fällt um, umklammert röchelnd seinen Hals. »Hilf mir«, fiebt er, und ich setze mich zu ihm und halte seine Hand. »Hilf mir«, wiederholt er fiebend, und ich sehe mich nach einer zweiten Dosis für ihn um. Blaugesichtig schleppt er sich zum Papierkorb und kotzt ihn voll. Währenddessen finde ich auf dem Grund des leergetrunkenen Plastikbechers zwei Tabletten in blutwässriger Lösung. Hat er den Wirkstoff gar nicht genommen? Unsicher geworden, versuche ich, auf dem Handy die Polizei zu rufen, aber die Sprechstundenhilfe und ein überraschend aufgetauchter Bodyguard des Arztes halten mich davon ab. Ich versuche, mich unauffällig in Richtung Ausgang davonzustehlen, von Sprechstundenhilfe und Bodyguard verfolgt. Da kommt aus irgendwelchen Bäumen auf der gegenüberliegenden Straßenseite plötzlich ein Mann heruntergeturnt, sonnengebräunt und gesund. Im ersten Moment erkenne ich ihn gar nicht wieder. Der Arzt. War also alles nur Theater? Ein Test? Was ich von Anfang an schon vermutet hatte, bewahrheitet sich jetzt. Das Pentobarbital war für mich bestimmt. Was tun? Auf Hilfe hoffen? Nichts? Fliehen? Mit der schweren Tasche auf der Schulter stehen meine Chancen für eine Flucht nicht gut. Ich könnte die Tasche natürlich wegwerfen, aber da ist mein MacBook drin, mein Roman, meine Arbeit, mein ganzes Leben. Ich warte auf den richtigen Moment, dann renne ich mit dem Rechner in beiden Händen in den frühen Morgen hinaus, in den realen Morgen. 12.09.2011, 11.45 Uhr. Besuch bei Dr. 5 und neuer Versuch. Frisium 505 und Keppra 1250 0 1250. Dr. 5 kommt aus einem Land, das auf der Rangliste der Pressefreiheit den letzten Platz einnimmt, hinter Turkmenistan und Nordkorea. Was es alles gibt. 14.09.2011, 19.05 Uhr. Leichter Anfall. Stimmen im Fernsehen, englische Stimmen im Kopf. C angerufen, stockend sprechen geht. Unterweser geht nicht, andere Gedichte auch nicht, Brecht nicht, kein englisches Gedicht. Experiment. Will ein neues Gedicht lernen, um zu schauen, ob das Hirn schlau genug ist, es anderswo abzuspeichern. Und einen Prosatext. Weil sitzt ja vielleicht nicht im selben Areal. 15.09.2011, 15 Uhr. Morgens Arbeit, mittags MRT, dann geschlafen. Traum, wir machen Urlaub am Nordpol. Sascha hat einen kleinen Baldachin aus Schnee gebaut, unter dem eine Wasserpfütze lauwarme Temperatur erreicht, unser Bad. Ich tauche unter der Polkappe hindurch und mache die anderen darauf aufmerksam, dass wir uns an der höchsten obersten Spitze eines im All taumelnden riesigen Tropfens befinden, der wasserummantelnden Erde, kleine Mikroben. 19.53 Uhr. Vor vielen Jahren hatte ich einmal eine Fledermaus in meiner Küche, die dort panische Achten unter meiner Lampe flog. Sie streifte meinen Kopf, stürzte ab und rutschte mit Mausgesicht und nackten Flügeln übers Linoleum. Beiderseits Panik, dann duckt der Wohnungsbesitzer sich und das Tier rappelt sich auf und findet das Fenster. In der Abenddämmerung des Hinterhofs dreht nun wieder eine ihre Runden.